Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Die Worte aus dem Lukasevangelium klingen uns noch nach. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Das sind die Worte, die ganz tief anrühren. Es sind Worte, die Jesus sagt. Im Matthäusevangelium sprach er sie von einem Berg herab, hier bei Lukas auf einem Feld. Man spricht deswegen von der Feldrede, nicht der Bergpredigt. Doch die Botschaft ist gleich. Dem Nächsten gegenüber sind die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, nicht zu richten, nicht zu verdammen, sondern barmherzig zu sein, zu vergeben. Das sind Worte, die in der Tat tief anrühren. Sie treffen mich in meinem Herzen und sie sollen mich auch genau da treffen, aufrütteln, etwas freisetzen. Es sind übrigens Worte, die nach Ansicht vieler Bibelforscher tatsächlich vom historischen Jesus von Nazareth gesprochen sein sollen. Und man mag sich einen Moment in die weiche, schöne Landschaft von Obergalilea am See Genezareth hineinfühlen, wie Jesus da gesprochen haben mag, wie er die Herzen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer anrührte, ja verwandelte. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Nun, liebe Gemeinde, ich kann diese Worte mit verschiedenen Ohren hören. Ich kann sie anklagend hören, weil ich ihrem Anspruch häufig nicht gerecht werde. Ich kann sie rechtfertigend hören, weil ich gewiss bin, dass Jesus von Nazareth dieser Mensch war, der dem Anspruch Gottes genügte. Ich kann sie mit prophetischem Ernst aufrüttelnd hören, weil ich selbst aufgefordert bin zum Handeln, ja mein individuelles Handeln auch vor Gott und von Gott registriert wird. Und schließlich kann ich sie selbstkritisch hören, weil ich aufgefordert bin, meine eigenen Anteile unverblümt anzuschauen. In den drastischen Schlussworten Jesu: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Zunächst und zuerst, ich kann Jesu Worte anklagend hören, als Norm, als das, was unbedingt gilt, und so höre ich sie ja meistens. Dann werden die Worte zur Forderung, zur Norm, an der gemessen ich als Mensch erkenne, so sollte, ja, so möchte ich sein, aber so bin ich nun gerade nicht. Dabei suche ich doch die andere Erfahrung, nämlich angenommen, geliebt, akzeptiert zu werden, ohne Vorleistung. Und das, obwohl das liebende Gegenüber erkennt, wie es um mich steht. Ich höre die Worte Jesu dann mit dem Ohr der Anklage, ja mit dem Ohr des Scheiterns, der Verzweiflung, möchte sie aber hören mit dem Ohr der Rechtfertigung, der Gewissheit. Martin Luther war sehr sensibel und hat die Bergpredigt aus dieser Kontrasterfahrung von anklagend und befreiend verstanden. Es sind eben zwei Art und Weisen, wie der Mensch angesprochen wird. Anklagend, die Verfehlung, die Unvollkommenheit beim Namen nennend, fordernd. Oder eben freisprechend, die Sünde nicht anrechnen, beschenkt. Dabei ist es die persönliche Erfahrung des Scheiterns, die erst den Kontrast freisetzt, die unheilvolle Lebenssituation. Jetzt wo ich bereit bin, den Schmerz, die Scham und die Reue zu empfinden angesichts von Lieblosigkeit oder Vergeltungslust. So liegt die Funktion der Forderung und der Anklage darin, die unheilvolle Situation erst einmal klar zu adressieren. Es fordert nämlich Glauben von ganzem Herzen, obwohl der Mensch, weil Sünder, außerstande ist, diese Forderung zu erfüllen. Das Gesetz Gottes fordert, du sollst lieben den Herrn, deinen Herrn von ganzem Herzen. Und klagt damit etwas ein, was der Mensch aus seinem eigenen Vermögen nicht vollbringen kann. Die Funktion des Gesetzes ist die der Gewissensanklage angesichts des nicht erfüllten Gesetzes. Das Evangelium aber legt den Menschen nicht auf das fest, was er vermeintlich leisten müsste, aber nicht leisten kann, sondern spricht ihn auf das hin an, wozu er in Jesus Christus bestimmt ist, nämlich ein vor Gott gerechtfertigten Menschen. Und das ist Evangelium, die gute Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes, die den Menschen gerade zu dem macht, zu dem er sich selbst nicht machen kann, nämlich ein von Gott geliebten Menschen. Wir hören daher die Forderung Jesu auch mit dem Ohr der Rechtfertigung. Sie wäre dann eine Norm, die von der Person Jesu von Nazareth 100% erfüllt wurde. Er, Jesus, war dieser Mensch, der barmherzig ist, wie auch sein Vater barmherzig ist. Er war der Mensch, der nicht richtet. Er war der Mensch, der nicht verdammt. Er war der Mensch, der vergibt. Er war der Mensch, der gibt, ohne zu bekommen. Kurz, in Jesus von Nazareth ist die Liebe ganz und gar sichtbar und erfüllt. Er ist also der Mensch, der so handelt, wie es Gottes Willen entspricht. In ihm leuchtet gewissermaßen die wahre Menschlichkeit auf. Er ist der Mensch, wie er von Gott in seinem ursprünglichen Bild, dem Urbild oder Ebenbild, geschaffen wurde. Und wir? Naja, wir fallen da ziemlich ab gegenüber diesem Urbild an Menschlichkeit. Wir erkennen allenfalls, wie weit wir von diesem Idealbild entfernt sind. Das alles hebt nicht gerade die Stimmung, soll es auch nicht angesichts der Reformatoren unserer Kirche, denn nach ihrer Auffassung lernen wir nur aus dieser Kontrasterfahrung wirklich glauben. Wir glauben, dass wir von Gott so gesehen werden wie dieser Jesus von Nazareth, nämlich als einen geliebten und gerechtfertigten Menschen, obwohl doch Gott weiß, wie es um uns steht. Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann schauen wir nicht uns selbst an in aller Unbarmherzigkeit, Rachsucht oder Verdammungsfreude, sondern wir sehen Jesus, den Barmherzigen, den Vergebenden. Wir sehen uns in diesem Licht. Wir sehen, dass alles gut ist, obwohl es augenscheinlich gerade nicht gut ist. Ich höre Jesus auch mit dem prophetischen Ohr. Jesu Botschaft rüttelt auf. Der Prediger aus Galiläa hat eine Botschaft, nämlich, dass ich ganz und gar auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen bin. Ja, dass die göttliche Barmherzigkeit direkt mit derjenigen zu tun hat, die ich praktizieren soll. Ähnlich wie es im Vaterunser ja heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vaterunser bleibt ja nicht bei dem ersten Teilsatz stehen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Meines Erachtens reicht es nicht zu sagen, Jesu Worte sollten uns die eigene Sündhaftigkeit allein aufzeigen. Das ist sicher richtig und auch wichtig, aber eben nicht allein. Ich gehe davon aus und glaube daran, dass Jesus die Barmherzigkeit lebte, die er predigte, aber er predigte sich doch nicht nur selbst. Er bringt ein beurteilendes Kriterium ein, nämlich die göttliche Betrachtung menschlichen Handelns. Man könnte auch abgekürzt sagen, Jesus bringt die Gottperspektive ein. Ganz recht, er, Jesus, war dieser Mensch, der barmherzig ist. Er war dieser Mensch, der nicht richtet. Er war der Mensch, der nicht verdammt. Er war der Mensch, der vergibt. Aber Jesus war mehr als dieser Mensch. Er redet in den Worten des Lukas-Evangeliums doch nicht oder zumindest nicht nur über sich selbst. Er redet zu seinen Hörerinnen und Hörern und damit nun zu uns. Seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr auch nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben und so weiter. Das Wiederholte, so wird euch, ist entscheidend. Offenbar ist es nicht ganz egal, wie und was die Gläubigen in ihrem Leben praktizieren. Sie sollen barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Und mehr noch, die göttliche Vergebung, das göttliche Urteil wird in direktem Zusammenhang mit dem eigenen Vergebungswillen und dem eigenen Richten gebracht. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Bedeutet das, wo ich nicht vergebe, vergibt mir auch Gott nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe es, denn ich glaube, dass die Barmherzigkeit Gottes immer das letzte Wort hat. Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir mit dem christlichen Gott nicht einfach fertig sind, dass wir nicht einfach meinen sollten, wir wüssten alles, wenn wir nur vom lieben Gott sprechen. Jesus ermahnt uns sehr wohl zur Achtsamkeit und schafft uns nicht vorschnell ein gutes Gewissen. In seinen Worten finde ich etwas vom Ernst, vom letzten Ernst, der mir so oft fehlt, wenn in der Kirche immer nur vom lieben Gott die Rede ist. Aber bevor ich das nächste Mal meinen Nachbarn verklage, vielleicht weil seine Hecke zu hoch gewachsen ist oder irgendwas anderes mich da stört, könnte ich mir zumindest die Frage stellen, was denkt Gott eigentlich darüber? Froh wäre ich, wenn im Referenzsystem von uns Christenmenschen die Gottesfrage auch in unbequemen Dingen des täglichen Lebens überhaupt mal auftaucht. Wenn es darum geht, die Selbstdurchsetzung von Interessen einmal zu hinterfragen und Gott ins Leben zu lassen. Und damit komme ich zum Schluss der Predigt und zum letzten Punkt. Ich höre die Worte Gottes mit selbstkritischem Ohr. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selber nicht den Balken in deinem eigenen? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Hier spannt sich der große Bogen zum Anfang, denn Jesus führt die heillose Situation vor Augen. Der Mensch muss bei sich selbst anfangen, seine eigenen Anteile im Konflikt selbstkritisch reflektieren können. Nicht du, 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 sondern ich habe ja meinen Anteil in diesem Konflikt. Es geht um den eigenen Anteil. Vergebung beginnt dann gewissermaßen bei mir. Ich muss mir sagen können, dass noch was übrig bleibt, wenn ich dieses oder jenes von mir zugebe. Denn ich muss ja in einer bestimmten Freiheit stehen, damit ich überhaupt selbstkritisch handeln kann. Wir kennen das alle. Meistens haben wir zu tun mit Menschen, die genau wissen, dass das richtig ist, was sie machen. Und interessant wird es eigentlich dann, wenn man auch sich selber mal in Frage stellen kann in einem Konflikt, sei er klein, sei er groß. Wir alle kennen natürlich die Entschuldigungen des eigenen Fehlverhaltens durch Verweis auf die Gesellschaft, die schuld ist, oder die anderen Personen. Schließlich ist uns die Verharmlosung von Schuld durch den Vergleich mit anderen nicht unbekannt, bei denen man noch gut abschneidet. Oder die maßlose Übertreibung, durch die eine Anklage scheinbar aufgenommen und verstärkt wird. Mir gelingt nie etwas. Ich bin an allem schuld. Ergänzend und zusammenfassend ist die Verdrängung von Schuld zu nennen. Hier wird gar nicht erst eine innere Verbindung zur Schuld hergestellt, die dann verharmlost, übertrieben oder kompensiert werden könnte. Die genannten Vermeidungsstrategien hindern daran, die Erfahrung von Befreiung von Schuld zu machen. Also die Übernahme eigener Anteile ermöglicht die entscheidende Öffnung und Befreiung. Ich wünsche uns in dieser jetzt angebrochenen Woche, dass wir jeder in seinem eigenen Bezugsfeld die Vielstimmigkeit der Forderung Jesu hören und mutig entscheiden, welche Stimme zu folgen ist, welcher ich je Gehör gebe. Ich wünsche uns, in der Freiheit zu stehen, die eigenen Anteile in anstehenden Konflikten zu erkennen und zu benennen. Eine Freiheit, die gerade aus der Erfahrung bedingungsloser Annahme kommt. In dieser Freiheit stellen wir uns die Frage, was Gott eigentlich zu unseren in dieser Woche zu treffenden Entscheidungen sagt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinne in Christus. Amen.